Ich denke, mit Wilhelm Busch ist es besser ein Onkel, der was Gutes mitbringt, als eine Tante, die bloß Klavier spielt. Mit Wilhelm Busch, es ist die Länge der Gesänge zu lang für meines Ohres Länge. Liebe Freunde, ich erzähle euch heute von einem Mann, der heißt Naemann. Das ist kein Verwandter von mir, das klingt nur so ähnlich. Also nicht Lehmann, sondern Naemann. Den könnt ihr schon deswegen nicht mit mir verwechseln, weil der erstens vor 3000 Jahren gelebt hat, zweitens ein Syrer war und drittens war der von Beruf General. Also ich meine, ich in der Generalsuniform, das wäre noch ulkischer wie ich im Talar. Also der Naemann war ein General. Ein Oberbefehlshaber der syrischen Armee, ein Mann auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Steinreich, begabt, beliebt beim Kaiser, beim König, beim Volk. Ein typischer Erfolgsmensch. Und auf dem Bauch hat er einen großen Haufen von Orden und Ehrenzeichen und so, wie sich das gehört. Eines Abends, als sich der Herr General zu Bette begibt, ihr könnt das nachlesen im zweiten Buch Könige, da entdeckt er auf seiner Haut, im fünften Kapitel steht das, da entdeckt er auf seiner Haut so ein paar merkwürdige Flecken. Und er misst der Sache keine große Bedeutung bei, also das steht nicht da in der Bibel, das denke ich mir so, er wird sich vielleicht gesagt haben, da hat vielleicht das Verdienstkreuz erster Klasse ein bisschen durchgescheuert, was da an der Stelle hängt. Und er legt seine Generalsuniform ordentlich auf die Stuhllehne und sich selber ins Bett. Als er am nächsten Morgen aufwacht, da sind diese hässlichen Flecken auf seiner Heldenbrust aber nicht verschwunden, sondern im Gegenteil, sie sind noch größer geworden und zahlreicher. Und im Laufe der Tage bemerkt er, dass überall an seinem Körper sich solche merkwürdigen Flecken und Beulen bilden. Er will das nicht wahrhaben. Er denkt, soll es mich wirklich erwischt haben? Bis er dann schließlich sich eingestehen muss, nach einer ganzen Zeit, ich habe den Aussatz. Und Aussatz, das ist eine äußerst gefährliche Krankheit, das ist nicht so ein bisschen was wie ein bisschen Grippe haben oder mal Fieber, wo man schnell damit fertig wird. Zwei Fibrex rein, drei Sumavit, dann ist der Kranke wieder fit. Der Aussatz ist eine Krankheit zum Tode. Das ist damals ungefähr genauso gefürchtet und unheilbar gewesen wie heute der Krebs. Ich brauche euch ja nicht zu schildern, was los ist, wenn irgendeiner Krebs hat. Das ist eine so furchtbare Krankheit, dass man sich ja kaum wagt, diesen Namen überhaupt nur auszusprechen. Und was heute der Krebs ist, das war damals der Aussatz. Wer Aussatz hatte, der wurde aus der Familie, aus der Gemeinschaft, aus dem Dorf, aus der Stadt ausgeschlossen. Ausgesetzt, daher Aussatz. Und hatte ein ganz elendes Leben und ein schreckliches Sterben vor sich. Der Mensch verfault bei lebendigem Leibe. Und das war das Schicksal, was der Naemann jetzt vor sich sah. Was nützt ihm jetzt seine Armee, sein Reichtum, die Gunst von Volk und Regierung und alles, was er so besitzt? Er kann sich damit auch nichts mehr kaufen dafür. Auch nichts für die vielen Orden und Klunker, die er da am Bauch hängen hat. Vor allem kann er sich nicht das kaufen, was er jetzt am allernötigsten braucht. Gesundheit. Der General ist erledigt, das ist ein Todeskandidat. Und man kann sich ja vorstellen, wie sich dieser Gedanke wie ein Alpdruck auf das ganze Haus legt. Die laufen bloß noch mit Zehenspitzen alle durch die Gänge. Und alle Hausbewohner vom obersten Kammerdiener bis runter zum letzten Dreckpumpel, die sind betroffen von dem Schicksal ihres Herrn. Und gerade dieser Dreckpumpel, ein junges Mädchen, eine Sklavin, die bringt die große Wendung. Wir wissen von diesem Mädchen nur, dass sie in irgendeinem der vielen Kriege zwischen Syrien und Israel, die haben sie schon vor 3000 Jahren immer bekriegt, dass sie da von den Soldaten verschleppt worden ist. Und nun in der Villa des Generals Stiefel putzen und Dreck räumen musste. Wir wissen nicht mal ihren Namen. Ein namenloses, unbekanntes, unbedeutendes kleines Geschöpf. Aber die ist die einzige im ganzen Hause, die den wahren Gott kennt. Denn sie stammt aus Israel, aus dem einzigen Land zur damaligen Zeit, das den wahren Gott kannte und anbetete. Alle anderen Länder ringsum, die beteten andere Götter an, sogenannte Götzen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Götze ist. Götzen sind sowas gewesen wie heute die Ideologien und die Weltanschauung. Also etwas, was der Mensch sich selber zurechtgemacht hat. Die Ideologien, die kommen und gehen. Aber Jesus bleibt bestehen, wie die Bibel sagt, Jesus Christus, gestern und heute. und derselbe in Ewigkeit. Damals, in der Zeit, von der ich heute rede, da war es große Mode, den Gott Ramon anzubeten. Weiß kein Mensch mehr heute, wer das gewesen ist, bloß noch ein paar Altertumsprofessoren. Nicht mal die unter euch, die Ramon oder Ramona heißen, haben eine Ahnung, wer der Herr Ramon gewesen ist. Es war ein Donnergott, ein Gewittergott. Das war der oberste Gott der Assyrer, der damaligen Weltmacht. Und weil die Syrer als ein kleiner Satellitenstaat völlig abhängig waren von der assyrischen Großmacht, da standen die natürlich auch auf dem Boden der assyrischen Weltanschauung. Auch der General Naaman stand da drauf, der stand auf Ramon. Und weil nun diese israelitische Sklavin wusste, dass dieser tote Götze Ramon, den die da anbeteten, dass der keine Menschen helfen kann, sondern dass bloß der lebendige Gott einem Menschen helfen kann. Und weil sie wusste, dass in Israel ein Mann lebt, ein Zeuge dieses Gottes, der Prophet Elisa, da sagt sich eines Tages, jetzt ist mal Schluss mit dem Geheule hier, stellt ihren Besen an die Ecke, fasst sich ein Herz, geht zu ihrer Chefin und sagt, ach, wenn mein Herr Naaman doch zu dem Propheten Elisa nach Israel ginge, der könnte ihm helfen. Mit dieser Bemerkung wird dieses junge Mädchen, eine unscheinbare Nebenfigur der Geschichte, auf einmal zu einer Hauptfigur des Geschehens. Und ich denke, wir könnten alle von diesem Mädchen sehr viel lernen. Denn die hat erstens an ihrem Glauben festgehalten, obwohl sie in einem Land mit einer vollkommen anderen Weltanschauung lebte. Und sie hat zweitens in einem entscheidenden Augenblick vor den Vertretern eines völlig anderen Systems ein Glaubensbekenntnis abgelegt. Und sie hat drittens dadurch einem anderen Menschen das Leben gerettet. Für jeden von euch, der an Gott glaubt, da kommt einmal der Moment, wo ihr einen anderen Menschen zu Gott hinführen könnt. Ihr alle, ihr lebt in einer atheistischen Umgebung. Ihr freut euch, dass ihr heute mal zu einem solchen Gottesdienst mit vielen anderen jungen Christen zusammen sein könnt. Das ist ja auch wunderbar. Aber morgen früh seid ihr wieder alleine. Da seid ihr wieder mit ganz anderen Menschen zusammen. Es sind vielleicht welche unter uns, die der Einzige sind in ihrer Klasse oder in ihrer Brigade oder in der Familie, die an Jesus glauben. Und du kommst dir vielleicht manchmal furchtbar einsam vor und fragst dich, warum lässt mich Gott alleine hier auf meinem einsamen Posten schmoren? Dann solltest du mal an diese junge Sklavin denken. Die war auch ganz alleine. Und die hat vielleicht auch mit Gott gehadert und hat nicht verstanden, warum sie in Syrien leben musste. Die hätte bestimmt auch lieber an der Universität in Jerusalem studiert, statt bei anderen Leuten die Spucknäpfe sauber zu machen. Aber jetzt, in diesem Augenblick, da stellt sich heraus, dass der ganze umständliche Leidensweg, den dieses Mädchen gehen musste, dass der deswegen erfolgen musste, weil Gott dieses Mädchen in Syrien brauchte. Gott hat in ganz Syrien nur diese eine Sklavin, die dem General Naaman die Rettung geben kann. Und Gott hat vielleicht in deiner ganzen Klasse oder Brigade oder Familie nur dich als den Einzigen, der deinem Nächsten einen Hinweis auf Gott geben kann. Und wenn du dir vielleicht auf deinem Posten einsam und verloren vorkommst, dann lass dir sagen, dass ein Kind Gottes niemals auf einem einsamen und verlorenen Posten sitzt, sondern dass Gott dich dahin, wo du jetzt bist, gestellt hat, weil du dort ein Zeugnis für Gott ablegen kannst. Gott hat eben in deiner Klasse und deiner Familie oder wo du bist vielleicht bloß dich und braucht dich, damit du ein Zeugnis für ihn gibst. Also pass auf, wenn der Moment für dich kommt, wenn du einmal einem anderen Menschen einen Hinweis auf Jesus geben kannst. Und dann tu es auch. Da brauchst du nicht erst Theologie zu studieren. Und du brauchst auch keine frommen Worte zu machen. Du brauchst auch nicht zu warten, bis der andere erstmal Krebs hat. Du bist doch oft mit anderen Menschen zusammen und man redet so und da ist einer dabei, der hat wegen irgendwas den Kanal voll, irgendein Problem. Und weiß an irgendeiner Stelle in seinem Leben nicht mehr weiter. Ja, da kannst du doch zu dem sagen, du, ich kenne einen, der deine Probleme lösen kann. Das ist Jesus. Oder kannst zumindest zu dem sagen, da geh doch mal mit deinen Fragen zu einem Pfarrer oder zu dem und dem Christen hin. Also diesen Satz kannst du unter allen Umständen sagen. Oder willst du behaupten, du wärst zu weniger fähig als diese kleine Sklavin? Man muss manchmal lange warten, bis der richtige Moment kommt, bis man einem anderen Menschen von Gott etwas erzählen kann. Aber wenn der Augenblick dran ist, dann überwinde deine Feigheit und Schüchternheit und mach deinen Mund auf und sag was. Ich habe einen guten Freund seit über 20 Jahren. Der hat im Grunde genommen alles, was der Mensch so haben kann. Der ist verheiratet, Kind, Trabant, gute Wohnung, ordentlichen Verdienst. Nee, ich sage heute nicht Schlechtes über Trabanten. Dem fehlt nichts. Aber der ist immer unzufrieden. Den macht das fertig, Tag um Tag, früh aufstehen, in die S-Bahn rein, zur Arbeit, arbeiten, S-Bahn, nach Hause, Fernsehen, aufstehen, arbeiten. Jeden Tag, ein Leben lang, das macht den kaputt. Der findet in seinem Leben einfach keinen Sinn. Das kommt ihm alles sinnlos vor. Und jedes Mal, wenn ich mit dem zusammen bin, da fängt er davon an. In jedem Brief, den der schreibt, erwähnt er diese Sinnlosigkeit, an der er leidet. Ich habe bisher immer Hemmung gehabt, ihn mal auf Jesus hinzuweisen, obwohl wir Stunden und Nächte lang zusammen geredet haben. Man ist ja manchmal so blöde und gehemmt, dass man das nicht fertig bringt, dass man einem Kumpel gegenüber von Gott spricht. Aber jetzt, als er mir vor 14 Tagen wieder schrieb und das Genöle wieder losging mit der Sinnlosigkeit, da hat es mir gereicht, ich habe mich hingesetzt. Ich habe ihm eine Postkarte geschickt, da habe ich nur drauf geschrieben, es liegt nur an dir, ob du ein sinnvolles Leben hast, wenn es ein Leben mit Christus ist. Unterschrift. Und ich denke, so oder ähnlich, irgendwie, so könnt ihr das doch auch machen. Du kannst und du sollst durch dein Zeugnis zum Lebensretter für deinen Nächsten werden. Zurück zu unserem General. Der General, der möchte leben. Der möchte gerettet werden. Und er greift den Hinweis von seinem Dienstmädchen auf und macht sich tatsächlich auf nach Israel. Aber so sehr er in der Klemme sitzt, der sitzt immer noch auf seinem hohen Ross. Der hält es nämlich als General für unter seiner Würde, dass er mit einem einfachen Propheten, mit dem Elisa, verhandelt. Der hält es für unter seiner Würde, dass er in die Hütte dieses Propheten geht. Für ihn kommt überhaupt nur das Schloss des Königs von Israel als Verhandlungsort in Frage. Es soll ja auch heute Leute geben, die es für unter ihrer Würde halten, in ihrer eigenen Heimatgemeinde mal in den Gottesdienst zu gehen. Es kommt ja nur für die Schlosskirche in Frage. Und weil der Naemann kein General ist, den man kaufen kann, um damit sauber zu machen, sondern weil der denkt, er kann sich seine Gesundheit erkaufen, da bietet der dem König massenweise Gold und Silber an. Soll ja auch heute Leute geben, die denken, wenn sie viel in die Kollekte geben, dass ihnen Gott dann das gibt, was sie gerne von ihm haben möchten. Gott kommt doch nicht auf deine paar Piepen an. Gott will dich, er will dich ganz haben. Und Gott sagt, wer mich von ganzem Herzen sucht, von ganzem Herzen, von dem will ich mich finden lassen. Hast du Gott eigentlich schon mal von ganzem Herzen gesucht? Und bist du heute hierher gekommen, weil du Gott unbedingt haben möchtest? Oder bist du so ein Traditionschrist oder ein halber oder gar keiner? Dann wird das Zeit, dass du heute mal ganze Sache mit Jesus machst. Und dass du dich heute an Jesus wendest. Du bist bei Jesus an der richtigen Adresse. Der ist ja bereit, dich aufzunehmen. Er hat ja für dich schon alles erledigt, als er am Kreuz für dich gestorben ist. Aber wenn du zu stolz bist, dich vor dem Kreuz von Jesus zu beugen, da bleibst du ein Aussätziger, da bleibst du draußen, ausgeschlossen aus Gottes Reich. Denn die Bibel sagt, Gott widersteht den Stolzen. Aber denen, die demütig sind, denen wendet er sich zu. Der Naemann, der ist mit seinem Stolz und mit seinem Aussatz bei dem König von Israel an der falschen Adresse. Der kann ihm nicht helfen. Und während der Naemann da dumm rumsteht, da kommt von dem Elisa ein Zettel. Er schickt an den König einen Zettel. Auf dem Zettel steht drauf, schick den Mann zu mir, damit er merkt, dass ein Prophet im Lande ist. Und jetzt endlich bequemt sich nun der Naemann, zu dem Elisa hinzugehen. Aber der verkennt die Situation immer noch. Mit seiner ganzen Warenkolonne donnert er vor der Hütte von dem Elisa vor, steigt aber nicht etwa von seiner Staatskarosse runter, sondern bleibt oben sitzen und wartet, bis der Prophet ihm nun katzbuckelnd entgegenkommt. Kann er lange warten. Der Prophet, der denkt gar nicht dran, auch nur einen Blick zur Tür rauszuwerfen oder zum Fenster. Der lässt sich überhaupt nicht blicken. Er schickt nur nach einer Zeit einen seiner Gehilfen raus, einen Küchenjungen oder was weiß ich, mit der Nachricht, mein lieber Naemann, geh runter in den Jordan und tauche 7-mal unter und dann wirst du gesund. Ach, da wird der General verrückt. Ganze Kompanie kehrt, heißt das Kommando, und Abmarsch nach Hause und unterwegs, da tobt sich der General nun richtig aus und sagt, also so eine Unverschämtheit. Man macht sich den ganzen Weg von Syrien bis nach diesem blöden Israel und kriecht noch zu diesem Propheten dahin. Und der hält es noch nicht mal für nötig, wenigstens zur Tür herauszukommen. Der hätte doch wenigstens für mich einen Gottesdienst abhalten müssen. Mal ein Gebet sprechen zu seinem Gott, mir die Hände auflegen. Und stattdessen lässt er mir ausrichten, ich soll baden gehen im Jordan. Als ob wir zu Hause in Syrien nicht auch Wasser hätten. Viel sauberes als die Dreckbrühe vom Jordan. Und dann noch 7-mal untertauchen. Köpfchen das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Ein so ein totaler Blödsinn, sagt Jana Ehmann. Der Elisa, der weiß wohl nicht, wen er vor sich hat. Der Elisa wusste ganz genau, wen er vor sich hatte. Nämlich einen eingebildeten, stolzen Menschen, der zwar sein Leben lang gewöhnt war, von anderen, seinen Untergebenen, bedingungslosen Gehorsam zu verlangen, aber der nicht bereit war, Gott bedingungslos zu gehorchen. Und die Bedingung, die Gott ihm stellte, die war ja nun wirklich nicht schwer. Gott verlangt nichts Unmögliches, auch von dir nicht. Sich waschen und bis 7 zählen, das wird der Herr General schon noch gekonnt haben. Das ist kinderleicht. Aber das war's eben. Das war dem General zu einfach. Wenn Elisa von dem verlangt hätte, er soll meinetwegen sein Geld hergeben, um ein Krankenhaus zu bauen, wo dann vorne noch vielleicht der Name von der Ehemann dran steht, Hospital zum General oder so, das hätte der sofort gemacht. Wenn der Elisa gesagt hätte, gib dein ganzes Geld her, verteil das unter die Armen, der hätte, ohne mit der Wimper zu zucken, sein Haus, seine Staatskarossen, sein Geld, der hätte das alles hergegeben. Für seine Gesundheit, da wäre der nicht zu teuer gewesen. Aber von einem, da wollte sich dieser Mann nicht trennen, und das war sein Stolz. Als Oberbefehlshaber der syrischen Armee vor den Augen seiner Untergebenen 7-mal untertauchen wie eine Schlossteichente, das wollte er nicht. Du möchtest vielleicht auch irgendwas von Gott haben. Ich weiß nicht was, vielleicht möchtest du von Gott auch Gesundheit haben. Oder einen Studienplatz. Oder Vergebung deiner Schulden. Oder einen guten Job. Oder ich weiß nicht, was du dir von Gott unbedingt wünschst. Und du bist vielleicht auch bereit, um das, was du dir von Gott wünschst, zu bekommen, auf irgendwas anderes zu verzichten, meinetwegen nicht mehr zu rauchen oder so. Du träumst vielleicht davon, dass du mal für Gott ein richtiges großes Ding loslassen könntest. Meinetwegen hier in dieser vollen Kirche vor allen ein Zeugnis ablegen oder vor deiner Brigade oder was weiß ich. Ja, ich weiß das nicht, ob Gott sowas von dir verlangt. Ich weiß bloß, dass der von dir verlangt, dass du, und zwar ohne groß drüber zu reden, dass du dem Schwächeren in deiner Umgebung, in deiner Klasse und deiner Brigade, dass du dem hilfst. Gott verlangt von dir, dass du der kranken Frau in deinem Haus die Kohlen mal hochträgst, auch wenn du deine Oberschülerhändchen dir dadurch ein bisschen schmutzig machst. Vielleicht verlangt Gott von dir, dass du dich endlich mal bei deiner Frau entschuldigst für die blöde Bemerkung, mit der du ihr vorgestern wehgetan hast. Du sagst vielleicht, ja, das weiß ich von selber. Wegen solcher primitiven Ratschläge komme ich nicht von Leipzig und Grimmitschau in die Schlosskirche. Von einem Doktor der Theologie, da erwarte ich ein paar höhere Gedanken. Ja, kannst du lange warten, bis du von mir mal höheren Gedanken zu hören kriegst. Im Gegenteil, ich möchte dir sagen, gib mal diese Sucht auf nach diesen großartigen Ideen und hohen Gedanken und geh lieber einen einzigen praktischen Schritt der Demut und der Nächstenliebe. Hör auf immer mit deinen niveauvollen frommen Reden und begib dich einmal unter dein Niveau, unter dein sogenanntes Niveau und tu etwas aus deinem Glauben heraus für einen Menschen, der unter dir steht und der dich braucht. Du sagst vielleicht, du hast dich schon bei deiner Frau entschuldigt. Schon 2-mal und die ist immer noch eingeschnappt. Da musst du dich eben noch 7 oder noch 10-mal entschuldigen, damit wieder Frieden zwischen euch beiden wird und du wieder Frieden mit Gott hast. Gott erwartet doch von dir gar keine großartigen Aktionen, er erwartet von dir ganz einfach Gehorsam. Gehorsam in ganz einfachen, normalen, schlichten Alltagsdingen, weiter nichts. Von dem der Ehemann wird auch weiter nichts verlangt. Er soll 7 Kniebeugen machen, das langt für seine Rettung. Und gerade diese einfache Kleinigkeit, die fällt diesem Mann so schwer. Weil es für uns Menschen nun mal nichts Schwereres gibt, als dass wir unseren Stolz aufgeben. Ich kenne Leute, die brauchen Jahre dazu. Es gibt welche, die schaffen das ein Leben lang nicht. Es gibt welche, die rennen jeden Sonntag mit dem Gesangbuch in die Kirche und fahren am Ende ihres Lebens mit Karacho in die Hölle, weil sie nicht bereit waren, ihren Stolz aufzugeben. Jana Ehmann, der ist dann schließlich doch noch so weit. Er lässt anhalten. Er steigt von seinem hohen Ross runter, geht runter ans Jordanufer, sieht vor allen Leuten seine Generalsuniform aus, dass die diese widerlichen und hässlichen Beulen des Aussatzes sehen können. Und vor den Augen seiner grinsenden Soldaten, die alle denken, jetzt ist unser Vorgesetzter nur irre geworden, da steigt dieser Mann in das Wasser des Jordans und taucht unter, einmal, zweimal, viermal, sechsmal, siebenmal. Und da ist er rein vom Aussatz und hüpft mit einem Satz aus dem Wasser als ein neuer Mensch und zurück zu dem Propheten Elisa. Und als er an dessen Haus kommt, da sagt er zu dem Elisa, siehe, jetzt weiß ich, dass kein Gott ist in allen Ländern, außer in Israel. Und er verspricht und sagt, ich will nie wieder anderen Göttern opfern und Brandopfer bringen, sondern alleine dem Herrn. So ist aus dem Götzenanbeter ein Gottesanbeter geworden. So ist aus dem Lager einer gottlosen Weltanschauung einer übergewechselt in Gottesreich. Und was im alten Syrien möglich gewesen ist, ist heute im modernen Karl-Marx-Stadt ganz genauso möglich. Gott holt sich heute seine Leute aus allen Lagern von Religionen und Weltanschauungen zu Tausenden überall in der ganzen Welt und holt sie in sein Reich. Und er wird auch heute welche von euch, die bis heute auf dem Boden der atheistischen oder irgendeiner anderen Weltanschauung gestanden haben, er wird auch welche von euch zu sich holen. Und zwar alle die, die bereit sind zu sagen, Jesus, ich will, dass mein Leben dir gehört. Und ich will dir gehorchen, sei du der Herr in meinem Leben. Du behauptest vielleicht, du könntest als ein gebildeter Mensch sowas nicht sagen. Das wäre gegen alle Vernunft, dass man einen anspricht, der vor 2000 Jahren an einem Kreuz getötet worden ist. Ich will dir mal was sagen, das hat mit Vernunft oder Unvernunft überhaupt nichts zu tun. Der Naemann, der hat sich nicht geweigert bei dem Untertauchen aus Vernunftgründen. Es war sein Stolz, der ihn daran gehindert hat. Und wenn du nicht an Gott glauben kannst, dann liegt das nicht daran, weil du ein so moderner und gebildeter und kluger Mensch bist, sondern weil du so ein eingebildeter und stolzer Mensch bist. Ich bin auch ein gebildeter und ich bin immer ein ganz vernünftiger Mensch. Wir wollen uns da nicht drüber streiten, aber von mir hat Gott noch nie verlangt, dass ich meine Bildung oder meinen Verstand aufgeben soll. Und er verlangt das von dir auch nicht. Er verlangt bloß, dass du deinen verdammten Stolz aufgibst. Und in dem Augenblick, wenn du das machst, dann kannst du auch glauben. Du brauchst bloß zu sagen, Jesus, ich übergebe dir mein Leben. Und es soll jetzt nicht mehr nach meinem Willen, sondern es soll bloß noch nach deinem Willen gehen. So einfach ist das. Du kommst dir jetzt vielleicht vor noch wie so ein Aussätziger, wie einer, der draußen steht, der gar nicht kapiert, wovon die Christen reden, wovon hier gesprochen wird. Gib deinen Stolz auf und dann bist du in. Der Glaube fängt nicht da an, wo dein Verstand aufhört, sondern wo dein Stolz aufhört.